Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Heute habe ich eine Gästin zu Besuch, die ich als jemanden kennengelernt habe, mit der Austausch einfach richtig Spaß macht, weil sie die Fragen stellt, die einen wirklich ins Nachdenken bringen. Dr. Nora Brede. Nora ist Evolutionsbiologin, Autorin, Expertin für Aggression, Ausdrucksverhalten und Mehrhundehaltung und Geschäftsführerin von Kynologisch. Sie hat an verschiedenen Universitäten und Forschungsinstituten gearbeitet, Bücher über Aggressionsverhalten und Problemhunde veröffentlicht und verbindet heute akademische Tiefe mit praktischer Relevanz für die Hundewelt. Ihr Blick auf Themen wie Phänotypisierung, Defektzucht oder Parasitologie ist klar, kritisch und unglaublich wichtig. Kurz, Nora ist jemand, der die Hundewelt fachlich und menschlich richtig voranbringt. Und genau deshalb freue ich mich riesig auf dieses Gespräch. Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Nora.
Hallo.
Und wir wollen jetzt hier zu Beginn direkt gleich mal gar nicht so tun, als wenn wir jetzt uns gerade seit einer Minute erst sehen. Wir reden in der Tat schon seit über einer Stunde und es unterstreicht meinen Ersteindruck, du bist eine brutal spannende Person.
Danke. Ist das ein Kompliment?
Ja, also von meiner Seite aus schon.
Dann danke.
Und meine letzte Aussage, bevor wir hier angefangen haben, war, ich bin sehr gespannt, wohin diese Reise in dieser Folge heute geht.
Ich auch.
Wohin geht sie?
Ich kann es förmlich nicht sagen, weil es hat ja einen Grund, dass wir schon seit einer Stunde reden. Es gibt ja immer viel, viel, viel zu erzählen und viel, viel, viel auszutauschen. Und ich habe wohl schon festgestellt, dass man sich mit dir sehr gut austauschen kann. Ich kann es nicht sagen. Gerne.
Warum bist du an so vielen Dingen aus dieser Szene so interessiert? Oder aus diesem Themenbereich? Es ist ja nicht zwangsläufig diese Szene, aber aus diesem Themenbereich.
Aus dem Themenbereich Hund? Wie soll man denn die Frage beantworten, Jan? Wie soll man denn das beantworten? Es ist doch dieser ganze, das, was den Hund ausmacht, macht doch gerade, dass es so unglaublich komplex ist, weil der Mensch immer mit involviert ist, die Gesellschaft mit involviert ist. Bei dem, was ich mache, kommen da nochmal andere Aspekte mit rein. Bei dem, was ich ursprünglich gelernt habe als Evolutionsbiologin, kommen Elemente, ne, ob das jetzt Hundwerdung ist oder wir hatten es von Zuchtstätten, kommt sowas mit rein. Ne, Genetik, das ist das, wo ich herkomme. Wenn es um den Hund geht, findet man ja förmlich an jeder Haarspitze etwas, wo man was Spannendes draus machen kann. Und eigentlich ist das ja auch der Grund, warum wahrscheinlich wir beide hier sind, weil dieses Feld so riesig ist und du in so vielen Bereichen so viele coole Dinge tun kannst, die auch für Menschen interessant sind und für die Hunde wichtig sind. Was willst du da?
Welche Haarspitze ist die, die dich am meisten interessiert?
Oh Gott, nee, ganz zu vergessen. Das sind zu viele. Ich brauche das ganze Fell. Es gibt immer wieder Sachen, mit denen ich mich natürlich befasse. Ne? Also ich habe auch so ein bisschen die Tendenz, mich in ein Thema wirklich reinzuarbeiten und in die Tiefe zu gehen und dann also ein bisschen auch unkontrolliert zu eskalieren und irgendwie mich durch alle Paper zu wühlen und alles nachzulesen. Ich erzähle dir eine Anekdote, nur damit klar wird, was ich meine. Wir haben vor ein paar Jahren mal Lehrer angeboten für die Betreuung von Hunden. Also nicht für HundetrainerInnen, sondern für die Betreuung von Hunden. Aus Gründen, fangen wir jetzt nicht mit an, weiteres Feld. Und im Rahmen dessen war uns klar, dass wir gerne darüber reden möchten, wie eigentlich, welche Kriterien man anlegt, um Hunde zu vermitteln. Ja. Und darüber sind wir gekommen auf das Thema Phänotypisierung. Also wenn ich einen Hund vermittle und weiß nicht, woher der kommt und so, woran mache ich eigentlich fest, was das für ein Hundetyp ist, was da drin ist? Und ich dachte, ach Mensch, also den Vortrag halte ich schnell, dann mache ich mal kurz ein bisschen, denke ich mir was aus. Und ich gucke noch mal kurz, was die Forschung, ob ich da überhaupt was finde. Um dann rauszufinden, dass das Ganze, also gerade in England ganze Forschungsfelder rund um Animal Welfare gibt, die richtig viel gemacht haben zu Vermittlungskriterien, zu was Leute interessant finden, mit welchen Hintergründen man den Hund zeigen soll, weil dadurch die Vermittlungschancen steigen. Phänotypisierung, wie überhaupt nicht Phänotypisierung funktioniert, was da alles dran. Und plötzlich hatte ich irgendwie, ich glaube, der Ordner hat immer noch irgendwie 30 Paper, die ich dann alle durcharbeiten musste. Und seitdem liebe ich dieses Thema. Ich kann also total gerne, kann ich da völlig eskalieren. Wenn neue Paper rauskommen, lese ich die auch immer sofort, weil das super spannend ist. Aber es sind einfach diese Sachen, die passieren mir dann einfach. Das ist gar nicht geplant, sondern es ist mehr so, ich bin förmlich drüber gestolpert, ne? Und bei Aggressionsverhalten war es ein bisschen anders. Jetzt irgendwie bei dem, was ich jetzt gerade mache, wo es viel um Problemhunde geht, ist das letztendlich auch entstanden, ironischerweise aus Einschränkungen, die in einer Berufszulassung von einem Elfer für Hundetrainer angegeben waren. Also wo eine Person Hundetraining anbieten durfte, aber förmlich tanzen und Welpen schubsen. Aber alles ausgeschlossen war, was irgendwie tatsächlich trainingswert wäre, weil es in den Gefahrenbereich geht. Und ich daraus festgestellt habe, da ist ein riesen Themenkomplex, über den Leute unbedingt mehr wissen müssen. Ja, also du merkst schon, ne? Es ist irgendwie einfach, so läuft das bei mir ganz häufig.
Kannst du dir all diese Dinge, die du dir dann anliest und aneignest, kannst du dir die alle merken oder weißt du nur, wo du sie wiederfinden würdest, wenn du es nochmal konkret wissen musst?
Ich bin super, super schlecht darin, mir wirklich das zu merken. Wenn du über sowas reden möchtest, dann müssen wir halt nochmal neu anfangen. Dann musst du mir die Fragen schicken. Dann suche ich mir wieder die Unterlagen dazu raus. Dann kann ich dir das und dann kann ich auch flüssig reden. Dann bereite ich mich darauf vor. Dann kriege ich das hin. Jetzt könnte ich sowas sagen wie, es gibt eine super spannende Studie. Aber ich könnte jetzt nicht die Autoren nennen. Ich könnte nicht sagen, wann das veröffentlicht wurde. Es gibt Leute, die können das. Die sind da richtig krass drin. Ne? Die wissen aus unendlich vielen Papern, das haben X und Y im Jahre 2019 geschrieben. Nee, kann ich nicht. Was ich behalte, sind die Gesamtrückschlüsse, die ich aus dem ziehe, was ich recherchiert habe.
Ja. So. Es ist mega spannend. Ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen. Wir haben vorhin unser dann zuerst ja privates Gespräch. In dem hast du gesagt, ich bekomme es jetzt hoffentlich noch zusammen, dass es ja in so einer Podcast-Folge manchmal auch nur um die Gesamtaussage oder um die Haltung hinter der Aussage geht. Und das unterstreicht das jetzt für mich so ein bisschen. Du kannst mir jetzt nicht genau eine Wissenschaftlerin nennen oder so, aber das komplexe Feld oder das, was du damit verbindest, wird dann klar in deinen Aussagen.
Ja, und das ist, na, also ich könnte dir immer sagen, pass auf, ich sehe etwas folgendermaßen, ich kann das begründen. wenn du möchtest, dass ich dir dazu, und darum geht's ja, in dem, was ich tue, geht's ganz häufig drum, zu sagen, ich kann das, dafür gibt es Fakten, dafür gibt es ein Fundament, auf dem meine Aussage basiert, auf dem meine Meinung basiert. Dann kann ich dir immer sagen, ich suche dir das raus und schick dir das, überhaupt kein Problem. Ne? Aber das, was Teil dessen ausmacht, was ich tue, beruflich, aber de facto immer, ist, wann immer ich zu einem Thema mir überlegen muss, was möchte ich darüber mitteilen? Also was über die rein sachliche Vermittlung von Informationen hinaus möchte ich mitteilen? Werde ich immer festmachen an dem, was ForscherInnen dazu herausgefunden haben oder was sozusagen auf Basis dessen, was ich gelernt habe als Biologin, was ich auch begründen kann. So, das ist auch der Grund, warum es immer passieren kann, dass ich meine Meinung ändere. Wenn nämlich irgendwann neue Forschung rauskommt, die sagt irgendwie, ja, das wurde damals so und so gemacht, wir haben irgendwie XY getan, es hat sich herausgestellt, dass... Bin ich die allererste, die sagt, wäre schön gewesen, hat sich rausgestellt, ist aber nicht so.
Das ist eine Sache, die wir, glaube ich, in der Hundeszene häufiger bräuchten, dass man genau das sagt. Ja, damals habe ich das so gesehen und jetzt in deinem Fall, weil das wissenschaftlich so war und jeder kann ja seine eigenen Argumentationsgründe für sich dann haben, warum man eine Sache so gesehen hat, wie er sie gesehen hat. Und dann vergeht x Zeit und es kommen neue Erkenntnisse dazu und wir sagen einfach mal ganz ehrlich und transparent, hey, heute sehe ich das so. Weil das und das Argument dazugekommen ist, weggefallen ist, was auch immer, fertig. Glaubst du, dann wäre vieles einfacher?
Nicht einfacher, aber ehrlicher und klarer. Weil dazu gehört natürlich auch, und das ist ja das, was also in unserem Breiten und in anderen Breiten gerade so ein bisschen fehlt, die allgemeine Bildung und das Wissen, dass nicht jede Erkenntnis ein Naturgesetz ist und immer und überall gültig. Also dieses Verständnis für, was sind Glockenkurven, was sind Normalverteilungen, was sind Unnormalverteilungen, wenn man so möchte, was sind Relationen, also wie häufig, Achtung, ich sag's, wie häufig verursacht die Gabe von Bravecto einen epileptischen Anfall, ne? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert und Risikoabschätzung. Dass all diese Themen sind ja im Grunde genommen, das Problem ist nicht, dass es die Erkenntnisse dazu nicht gäbe und dass man das Problem ist, dass Menschen nicht lernen in ihrer Erziehung und in ihrer Ausbildung, dass Dinge im Fluss sind. Dass das, was im Grunde genommen unsere Gesellschaft so weit gebracht hat, wie sie jetzt ist, basiert auf der Forschung und den Wissenschaften, die uns begleiten, die sich aber in sich natürlich auch fortentwickeln und wo Dinge passieren und wo es neue Methoden gibt und neue Ansätze gibt. Und damit kommen natürlich neue Erkenntnisse. Und dass das alles im Fluss ist, und man sich nicht auf das verlassen kann, was Großvati schon immer wusste. Das ist das, was es so schwer macht, damit auch einfach umzugehen. Also wenn ich heute sage, ach, damals habe ich einen Artikel geschrieben, da habe ich folgende Aussage getroffen, inzwischen gibt es dazu neue Erkenntnisse, stimmt nicht so, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand sagt, ja, wusste ich eh, hast du halt blöd recherchiert. Oder kannst nicht einfach deine Meinung ändern. Damals hast du nämlich gesagt, was fällt dir denn ein? Oder sie lesen überhaupt nicht, was man da geschrieben hat. Und na, so. Das sind einfach diese Fälle, die du hast und die du auch in einem Ausmaß hast, die dann auf der einen Seite natürlich machen, dass alles ein bisschen langsamer geht, als es gehen könnte. Auf der anderen Seite macht diese Trägheit der Gesellschaft, bietet ja auch einen Schutz, na, wo letztendlich gerade das nicht alles immer sofort dynamisch mitschwingt, auch macht, dass wenn in den Schwingungen Fehler sind, nicht alle gleich mit betroffen sind.
Ja. Würdest du von dir selber sagen, dass du eine der Personen bist, die schon sehr aufpassen muss, was sie sagt, weil man sehr darauf schaut, was du sagst?
Nein, aber ich schaue, ich achte sehr gerne darauf, weil ich es wichtig finde, Ich finde es wichtig, dass ich, wenn ich mich schon äußern muss, und das meine ich mit ganz viel Liebe, wenn ich mich schon äußern muss, dann möchte ich auch vor mir selbst sicher sein, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen mich geäußert habe. Na, deswegen, ich muss immer die Möglichkeit haben zu sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, müsste ich nachgucken. Ich muss immer die Möglichkeit haben zu sagen, habe ich damals gesagt, sehe ich inzwischen anders aus folgenden Gründen. Und manchmal wünschte ich mir auch tatsächlich, dass ich, und das sage ich auch tatsächlich manchmal, sagen kann, was ich hier dazu denke, zählt nicht, weil es ist völlig irrelevant, weil ich habe nicht genügend Wissen darüber, als dass ich eine fundierte Meinung hätte.
Und glaubst du, dass es manchmal so ist, dass man trotzdem gerne eine Antwort von dir hätte, damit man dann in Anführungsstrichen einfach sagen kann, ja, aber die Nora hat gesagt,
ja,
bevor ich mich jetzt selber damit auseinandersetzen muss, übernehme ich lieber die Meinung der Nora.
Und noch mehr, also was ich schon mache, ne, und bei dem, was ich tue, ist das, ich nutze das. Ich sage zum Beispiel bei uns in der Ausbildung für HundetrainerInnen, es ist immer noch so, dass ich das erste Seminar mit den Leuten mache. Da geht es um Ausdrucksverhalten bei Hunden. Im Grunde genommen begleite ich die das erste Wochenende, dass sie sich wirklich zusammen sehen als die Gruppe, die dann die nächsten anderthalb Jahre irgendwie miteinander verbringt. Und ich sage da ganz häufig in unterschiedlichen Kontexten, Leute, wenn ihr irgendwo an ein Problem geratet und ihr wisst, dass das bei kynologisch erwünscht oder unerwünscht ist, dann dürft ihr immer sagen, Nora hat gesagt, dass, um es auf mich als meine Funktion, die ich innerhalb dieser Ausbildung innehabe, schieben zu können, weil ich weiß, dass das manchmal erleichternd ist, wenn man einfach mir das zuschieben kann. Ich finde, das gehört auch bei dem, was ich mache, gehört es mit dazu. Ne? Also diese Möglichkeit zu bieten. Und letztendlich gibt es natürlich auch einfach die Fälle, wo die Funktion macht, dass ich Dinge sage, gar nicht so unbedingt, weil ich das Bedürfnis habe, mich dazu zu äußern, sondern weil die Position macht, dass das einfach von außen das anders wahrgenommen wird. Ne? So, aber ansonsten, ja, manchmal gibt es solche Fälle, dass Leute sagen, jetzt sag doch auch mal, Ausdrucksverhalten ist ein gutes Beispiel dafür. Ne? Dann sagen Leute, jetzt sag doch mal, was du gesehen hast, Nora. Und dann sagt Nora, nee, mach ich nicht, weil meine Meinung ist nicht mehr wert als alle anderen. Ihr habt hier alle, und das sage ich immer ganz nett, aber ich sage immer, ne, also was ich im Rahmen dieses Seminars mache, ist, die Leute bekommen sozusagen zusammengefassten Verhaltenskatalog, wo sie sich Ausdruckselemente angucken können. Es geht weniger darum, innerhalb eines Wochenendes plötzlich den Hund lesen zu lernen, sondern es geht darum, gute beschreibende Sprache zu nutzen, damit man später als Hundetrainerin seiner Kundschaft kommunizieren kann, die Kompetenzen, die die brauchen, um ihren eigenen Hund wirklich lesen zu können. Also arbeiten wir an Sprache. Und dann ist es nicht so wichtig, was ich beim Hund gesehen habe, sondern der Katalog und der Hund geben vor, was tatsächlich da war. Und es ist völlig egal, wie ich das sehe und was ich gesehen habe. Und dann werde ich manchmal bockisch.
Als du das gerade so erzählt hast, musste ich an eine Fußball-Doku denken, in der ein Trainer in einer Mannschaftsansprache gesagt hat, dass die Spieler einfach nur Spaß haben sollen und für alles, was negativ von außen kommt, steht er da. Ja. Er will nicht, dass sich ein Spieler mit etwas Negativem beschäftigen muss. Und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen daran erinnert, dass du gesagt hast, ey, ich stehe für all den anderen Kram, A, weil ich es fachlich anders weg argumentieren und moderieren kann und B, weil so habe ich es, du schüttelst den Kopf, ich frage gleich warum. Ja. Ich sage nur noch kurz, wie ich es aufgenommen habe, weil du möchtest, dass keine Hemmung davor entsteht, wenn ich noch nicht so weit bin, mich trotzdem da reinzudenken, in der Angst, dass ich mich gleich für etwas rechtfertigen muss, sondern die nimmst du weg und sagst, nein, nein, ey, das ist bei mir, seid ihr bitte unbefangen und macht eure eigenen Erfahrungen.
Also wie ich das meinte ist, ja, du hast es gut wiedergegeben. Den Kopf habe ich geschüttelt, weil ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich sage bei diesem ersten Seminar auch zu den Leuten, das ist manchmal auch eine Frage, Sachen zu wiederholen, weil die häufig dann Es ist natürlich super aufregend, ne? Und dann sind es erwachsene Personen, die plötzlich wieder in so einen Kontext von Schulbankdrücken kommen. Und das ist für die einen aufregend, aber für die anderen gibt es natürlich auch so innere Widerstände, so wie konnte mir das nur passieren, so ungefähr, ne? Und wir möchten immer, dass unsere Leute wissen, dass sie in der Praxis, in den Seminaren, wenn sie nicht vor einer Gruppe arbeiten wollen, dass sie das nicht müssen. Sie dürfen immer sagen, möchte ich nicht. Ah, okay. Das dürfen sie immer sagen. Und zwar, weil es einfach Menschen gibt, die sich so unwohl fühlen, vor einer Gruppe zu arbeiten und viel besser darin sind, das zu beobachten, mit nach Hause zu nehmen, dort zu üben. Und das Resultat ist das Gleiche. Nur, dass die Leute einfach nicht in diese unangenehme Situation kommen. Und natürlich hast du trotzdem manchmal DozentInnen zu unterschiedlichen Themen, die dann sagen, ach komm, kann nichts passieren. Und dann möchte ich, dass die Leute sagen können, nein, die Nora hat gesagt, ich muss das nicht. Du kannst die Nora anrufen, die Nora hat gesagt, das möchte ich. Ich möchte, dass sie diese Möglichkeit haben, ihr eigenes Bedürfnis durchzusetzen, aber die Regel auf mich zu projizieren und mich zu bösen zu machen.
Ja, stark. Ich habe in meinem Kopf gerade, während du das so erzählt hast, überlegt, dass das im Prinzip meine Position bei meinen Hunden ist, die ich da inne habe.
Mhm.
Ja, die können auch an unterschiedlichen Stellen quasi auf mich verweisen, damit sie etwas nicht machen müssen, was sie nicht machen wollen. Auch wenn jemand mit einer guten Absicht probiert, sie dazu zu überzeugen, haben sie quasi immer diesen Joker in Anführungsstrichen, dass sie sagen können, nee, Jan hat gesagt, wir müssen das nicht machen. Sehr vermenschlicht jetzt, aber fand ich gerade einen guten Switch so in meinem Kopf.
Meinst du sowas wie irgendwie irgendeine fremde Person kommt und sagt, komm doch mal hier, du bist der kleine Hund. Und der Hund sagt, oh, und kommt zurück zu einem und sagt, die möchte, ja.
Ja, zum Beispiel. Ist so mach ein ja sehr, sehr gut greifbares, bildliches Ding. Cool.
Mache ich ja auch, weil ich auch, ne, und ich sehe einfach, dass das für die Hunde in einem unnötigen Rahmen stressig ist, wenn irgendeine fremde Person, die vielleicht auch, und das ist völlig okay, ne, wenn jemand sagt, ich mag Hunde total gerne und ich würde so gerne, und ich habe auch Hunde, die kann ich einfach hinschicken und sagen, hier, die können sie gerne streicheln, die mag das. Aber ich habe andere Hunde, die zufälligerweise aus Rumänien kommen, die sagen, nein, und wenn diese Frau auch nur einen Schritt weiter geht, und dann nutze ich das auch explizit und lasse den Hunden diese Vorbehalte und dieses Misstrauen, und mit Misstrauen, das ist nicht mal gewertet, ne, sondern es ist, ich finde es also ein extrem nachvollziehbares, natürliches Verhalten für einen Hund. Also nicht, dass die Teilnehmenden unserer Ausbildung in irgendeiner Art und Weise wie Hunde wären, aber ich nutze letztendlich so einen ähnlichen Mechanismus dafür, ja.
Ja, ich habe, glaube ich, einen Subtext in dem zufällig gehört, aber den schieben wir kurz in eine Klammer, weil ich gerne kurz bei kynologisch bleiben würde. Wann bin ich bei euch richtig und wann kann ich einer von euren Leuten werden?
Du weißt, also wir nennen ja, und ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wie das passiert ist. Wir nennen unsere Leute, die bei uns in den Ausbildungen sind, nennen wir Kylos.
Ja.
Das hat sich irgendwie einfach so ergeben, weil es immer, also gerade so im Arbeitskontext, ne, so schwer war zu sagen, die Teilnehmerin oder der Teilnehmende, also alles sind Kylos. Wann sind die bei uns gut aufgehoben? Also was es braucht, und das ist so. Mhm. Es braucht, da haben wir förmlich gerade drüber geredet, die Affinität nahezu fundiertes Wissen zu bekommen, also auch auszuhalten, die Wissenschaftlichkeit, die bei uns eine große Rolle spielt. Und da sind wir auch, ich will nicht sagen faul, aber wir sind unverhohlen. Also es ist nicht immer möglich, wissenschaftliche Erkenntnisse so in andere Worte zu fassen, dass die Wissenschaft nicht mehr zu erkennen ist, ne? Sondern manchmal sind halt einfach Grafiken dabei oder es ist das Paper als Quelle angegeben. Es ist auch sicher eine Frage, also auch wie wir Fachsprache benutzen, wo es immer cool ist, nachzufragen, aber man muss sozusagen auch nachfragen können und nicht immer denken, warum hat sie denn jetzt nicht Haustierwerdung gesagt, sondern Domestikation? So. Mhm. Also es braucht für unseren Fall dieses Wissen darum, dass es uns wichtig ist, dass das, was wir lehren, ein gutes, solides wissenschaftliches Fundament hat. Was es sicher auch braucht bei uns ist, und das hat damit zu tun, wie wir organisiert sind, und es ist schwer im Vornherein wirklich zu reflektieren, aber es braucht den Willen, selbstständig zu lernen. Das Konzept von Kynologisch ist ja ein Blended Learning Konzept. Das heißt, blended, also vermischtes Lernen, heißt, viel von der Theorie machen wir über Online-Vorträge unter der Woche abends. Das macht es besonders flexibel, gerade für die, die Familie haben, die im Beruf sind. Na, das heißt aber auch nach vielleicht einem langen Tag irgendwie im Beruf kommst du nach Hause und dann kommen 2 Stunden vollgepackt mit dem mehr oder weniger wissenschaftlichen Kram. Und die andere Seite des Blended Learnings ist eben, sind die ganzen praktischen Komponenten. Also das wirklich Zusammenkommen auf einem Hundeplatz und auf oder ne, und dann wirklich arbeiten, praktisch arbeiten, Leute anleiten, Feedbacks geben, all diese Geschichten in verschiedenen Kontexten zu verschiedenen Themen. Und es macht aber bei der Form, wie wir es machen und weil wir gegebenenfalls auch ein bisschen wahnsinnig sind, dass es sehr komprimiert ist. Was heißt, du kannst bei uns nicht sagen, ach, die Webinare gucke ich mir nächsten Monat an. Das sind Aufzeichnungen da, das mache ich dann. Weil man so viele Stunden an Lehre verpasst mit der Vorbereitung und der Nachbereitung, den Lernräumen, die es bei uns, davon weiß nicht mal jemand was, die schreiben wir gar nicht aus, aber es gibt, wir haben ja ein eigenes Lernmanagementsystem und es finden permanent eigene Lernräume statt mit VolontärInnen, die das begleiten, die zu Ausdruck zu halten, zu Übungsaufbau, zu Fallanalyse, die immer wieder Übungen anbieten. Wir motivieren die Leute dazu, eigene Übungsgruppen zu machen. Dafür haben wir eigene Software laufen, dass die Videotelefonie und ne, so lernen können. Um das alles in 18 Monate zu bekommen, um davon ausgehen, dass es berufs- und familienbegleitend ist, muss man den Willen haben, sich den Raum zu schaffen und die Zeit zu schaffen, richtig zu büffeln. Es hilft sicher, wenn man aus ne, bestimmte Berufe kommt, die einem hier und da vielleicht einen Vorteil bieten, weil man schon Sachen weiß. Aber de facto ist ja, und das ist das Geile am Hundetraining, decken wir so viele Felder ab, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du alles vorher schon kannst, irgendwie nicht gegeben ist oder ganz selten gegeben ist. Dazu kommt vielleicht noch, und das ist aber mehr so, du musst aushalten, dass wir großen Wert darauf legen, Vielfalt zu zeigen und nicht einfach Handlungsprotokolle. Es wird bei uns nicht passieren, dass eine Person eine komplette Ausbildung macht. Dafür ist es wieder zu vielfältig. Es kann nicht eine Person die biologischen Grundlagen, die trainerische Praxis, die alles, was dazugehört, das wird nicht funktionieren. Marketing, Steuern, Unternehmensgeschichten, menschliche Beratung, Kommunikation, das geht nicht. Also ist es bei uns so, dass es unglaublich viele unterschiedliche motivierte Dozentinnen gibt und die Vielfalt kommt nicht nur durch diese Person, sondern auch dadurch, dass diese Personen ganz unterschiedliche eigene Lebensläufe haben. Und wir immer sagen, auch mit unserem DozentInnen-Team, es gibt immer verschiedene Wege, die in Ordnung sind. Es gibt nicht den einen Weg. Du kannst nicht irgendwie jede Person begrüßen mit Hallo du, sondern manche wollen eben gerne gesiezt werden. Du kannst nicht jeder Person irgendwie aufdrücken, dass sie irgendwie das komplette, ich fasse das Thema trotzdem an, das komplette Spektrum der Lernquadranten nutzt. Es gibt auch die Möglichkeit, nur im rein positiv belohnenden Bereich zu bleiben und vielleicht drüber zu reden, dass dann in bestimmten Fällen es Sinn machen kann, eine TrainerInnen-Kollegin abzugeben, die dazu bereit ist, weil es ist vollkommen okay zu sagen, ich möchte nichts anderes machen. Wir haben Leute dabei, die wollen nur im Hundesport machen, die wollen nur mit Hunden wandern gehen, die wollen resozialisieren, die wollen wirklich klassisches Hundetraining machen, die wollen in, die arbeiten schon in Tierheimen, die, es gibt alles. Und das heißt, was bei uns nicht passieren wird, ist eine Anleitung, tue jetzt dies, dann tue das und als nächstes tue Folgendes und dann ist der Hund in Ordnung. In diesen 18 Monaten, wenn man es selbst mitarbeitet, das ist halt irgendwie die Geschichte, schaffen wir das Fundament, dass du danach auf jedes Mensch-Hund-Team schauen kannst und sagen kannst, ich habe hier eine Person vor mir, die folgende Stärken hat, folgende Ressourcen aufrufen kann, folgendes Wissen hat und ich habe hier einen Hund, der XYZ, Rassetyp, Alter, Gesundheitsstatus, grundlegendes Problem, ja, nein, hat. Das kombiniere ich, finde den geeigneten Übungsaufbau, um möglichst effizient, aber immer im fairen Bereich was aufzubauen. Und das so grandios es ist, dass man die Möglichkeit hat, aus dieser Vielfalt zu schöpfen, so anstrengend ist es auch. Hat das deine Frage beantwortet, Jan?
Ja, ja. Du hast mit dem letzten Satz mein Dilemma beschrieben, welches ich gerade habe. Aus den ganzen Sachen, die du gerade erzählt hast, ergeben sich natürlich 5000 neue Fragen.
Ja, ich
habe jetzt die Anstrengung, eine als erste auszuwählen. Ich würde gerne ganz kurz auf einer strukturellen Ebene bleiben, weil mich das seit Monaten beschäftigt. Und du hast es gerade bewusst oder unbewusst mit deinen Antworten untermauert. Der Hundetrainermarkt ist ein Markt, der in der Regel aus Kollegen und Kolleginnen besteht, die vorher etwas anderes gemacht haben. Ja. Warum ist der Hundetrainermarkt kein Markt, wo das der Erstberufswunsch ist und jemand nach der Schule, die man ja in Deutschland nun mal absolvieren muss, also man kann spätestens erst danach damit anfangen, das als seinen ersten Beruf wählt?
Ich habe dann lange gebraucht, um selbst damit so ein bisschen meinen Frieden zu finden. Ich fange kurz an einer anderen Stelle an. Ich komme aus einer Generation, ich bin ja echt nicht mehr die Jüngste, wo es einfach ganz klassisch so war, nach der Schule und zu meiner Zeit war das Abitur, folgt das Studium, damit macht man was. Selbst bei mir im Studium war es dann schon so, dass Leute gesagt haben, Mensch, hätte ich mal was Vernünftiges gelernt. Also irgendein Handwerksberuf, irgendwas, womit man tatsächlich losgehen kann und Geld verdienen kann, wo man vielleicht auch schon in der Ausbildung Geld bekommt dafür, dass man Azubi ist. Mhm. Aber immer, absolut immer waren die Strukturen von der Schule so, dass es natürlich nur um staatlich anerkannte Berufe geht. Also Berufe, die man in Berufsschulen, in Universitäten, wo auch immer lernen kann. Was klar ist, ne? Es gibt ein System dafür. Ich weiß noch, wir hatten damals hieß es noch Arbeitsamt. Da kam irgendwie die Arbeitsagentur vorbei, dann konntest du irgendwie so Tests machen, wofür du geeignet bist. Und genau. Aber das, was die aufmachen, sind ja nur die Berufe und Berufsfelder, die anerkannt, die Präsenz.
Bei mir kam damals übrigens Straßenreinigung raus, nur falls du nachfragen wolltest.
Ach, das ist ja krass.
Ja.
Und weißt du noch, aufgrund welcher Eigenschaften oder welcher Dinge, die du gesagt hast?
Nee, aber ich habe nie vergessen, was da rausgekommen ist.
Und aber das wäre ja das Spannende. Ne?
Ja, also, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so daran interessiert, was ich spannend finde.
Soll ich sagen, dass ich eine Zeit lang als Kind es super spannend fand und super gerne die Straßenreinigung an Autobahnen gemacht hätte, weil ich immer, wenn wir im Stau gestanden haben, auf den Standstreifen so viel Zeug gesehen habe, was da irgendwie lag. Und oh Gott, ich weiß nicht, ob ihr das drin lassen wollt. Ich glaube, möglicherweise habe ich als Kind mal einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wir haben relativ nah an der Autobahn gewohnt. Und ich bin von unserem Zuhause, sind wir irgendwie laufen gegangen über Felder und dann war das die A6? Ich weiß es nicht mehr. Dann musste man über so eine Anhöhe und dann war man praktisch an der Autobahn. Und ich wusste eben, dass da immer so viel Zeug liegt und ich habe zu irgendeiner Freundin gesagt, komm, wir gehen mal gucken, was wir da so finden. Und haben tatsächlich ein Portemonnaie mit Kreditkarten und so gefunden. Aber heute bin ich mir ziemlich sicher, dass vermutlich irgendwer gesehen hat, da laufen Kinder an der Autobahn. Hab ich nie drüber nachgedacht. Ne? Ich bin da raus zu meiner Mutter. Guck mal, was wir gefunden haben. Wo habt ihr das gefunden? An der Autobahn. Also, warte, jetzt. Es ist ein spannender Beruf.
Total. 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 Wir verlassen aber diese Weg zurück zu den klassischen Berufen und zu deiner Ausführung, genau. Wie das damals war. Mit meiner kurzen Ergänzung, zu meiner Zeit war das übrigens auch alles noch so, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja. Und jetzt haben wir heute, und das haben wir auch, wir haben tatsächlich bei Kynologisch Leute, die nach der Schule die Ausbildung zur Hundetrainerin anfangen. Das haben wir. Wir haben sogar, und das fand ich besonders krass, eine Mutter, die eine Hundeschule betreibt und ihre Tochter zu uns geschickt hat, weil die später die Hundeschule übernehmen sollte. Also solche Sachen haben wir. Und trotzdem habe ich ganz lange in mir diesen ersten Impuls gehabt, den ich natürlich von meiner Mutter und aus meiner Kindheit habe, zu sagen, Kind, lern doch erstmal was Vernünftiges. Lern doch erstmal was so. De facto ist es aber so, und das sehe ich heute, ne? Die letzten 15 Jahre habe ich mit so vielen Hundetrainern und Hundetrainerinnen zu tun, die in diesem selbstständigen Feld unterwegs sind und wo so klar ist, dass Selbstständigkeit in sich ein vollkommen legitimer, renommierter Bereich ist, in dem du dein Geld verdienen kannst, der Freiheiten bietet, die du in vielen anderen Berufen nicht hast, der natürlich auch mit einem viel größeren Spektrum an Aufgaben einhergeht. Aber ich kenne so viele Leute, die entweder genau dafür gemacht sind, die also wahnsinnig werden würden, wenn sie den ganzen Tag immer nur das Gleiche machen würden, oder die wissen, und das ist heute so, dass du die Sachen, die du selbst nicht gut kannst oder nicht machen willst, abgeben kannst. Und das lässt sich in der Kalkulation für dein Gewerbe, lässt sich das immer mit einberechnen. Und dann muss man halt sagen, in der heutigen Zeit und so wie sich die Gesellschaft entwickelt, wie neue Berufe entstehen, ne? Wenn du dir überlegst, was irgendwie in den letzten Jahrzehnten so an Berufen dazugekommen ist, ja. an neuen Entwicklungen, wir reden noch gar nicht über KI, passiert ist, warum nicht? So, warum nicht in diesem Bereich anfangen, die Qualifikationen, die du dir erarbeitest als selbstständig arbeitende Person, als Unternehmer oder Unternehmerin, sind heute auf dem Markt auch was wert, weil es eine ganz klare Aussage darüber trifft, wie du selbst in organisatorischen Dingen bist. Die Leute wissen, da hat jemand irgendwie sich mit von der Buchhaltung bis zum eigentlichen irgendwie Berufsfeld irgendwie befasst, Marketing, alles. Und das ist was wert. Und für viele, und ich glaube auch heute für viele Unternehmen interessant, weil sie wissen, dass so die Spezialisten, die für die nächsten 50 Jahre das Gleiche tun, vielleicht nicht gut aufgestellt sind, weil sich Dinge zu schnell verändern.
Spannend. Super spannend.
Und wir haben die Leute, ne? Und wir haben natürlich die Leute, die genau das machen, die also zu uns kommen, weil sie sagen, boah, in meinem Beruf, ja, ich behalte den, alles cool, Einnahmequelle, aber krass langweilig. Halte ich nur so und so lange auf. Ich möchte gerne noch was richtig Geiles machen. Ich möchte gerne XY machen. Oder die sagen irgendwie, den Teil habe ich jetzt durch. Ich habe jetzt so und so lange in dem Beruf gearbeitet. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will jetzt was anderes machen.
Jetzt muss ich meine Frage wegschieben. Wie oft erlebst du, aber auch die Kehrseite der Medaille, wie oft erlebst du Hundetrainer, die sagen, ich kann das alles nicht mehr sehen, ich habe das Spiel durchgespielt, ich kann das nicht mehr. Kommt das auch vor?
Ja.
In demselben Maß, wie sie aus anderen Berufen in den Hundetrainerberuf reingehen?
Ich glaube, ich kenne nicht so viele Hundetrainer, wie ich sozusagen natürlich, ne, einfach durch die Leute, die zu Kynologisch kommen, die. Ich kenne auch, ich überlege gerade, ob ich überhaupt Personen kenne, die sagen, ich kann keinen Hund mehr sehen. Ne? Sondern häufig ist es dann so, dass das Leute sind, die sagen, ich mache kein Hundetraining mehr, aber ich biete Wanderungen an, ich mache noch Seminare, es gibt so mega coole irgendwie Geschichten. wenn irgendjemand keinen Bock mehr auf Hundetraining hat, aber richtig geil ist in Orga und Buchhaltung, ich glaube, dass es immer noch einen Markt dafür gibt, für Hundeschulen und Hundeberufe diese Dienstleistung anzubieten.
Das glaube ich auch.
Rechnungen schreiben und Termine machen. Mir fällt nicht eine Person ein, die gesagt hat, ich kann keinen Hund mehr sehen. Ne? Also die sozusagen vom Hund weggekommen sind. Sondern sie sind dann entweder sind sie in den Tierschutzbereich gegangen oder sind irgendwo hingegangen, wo sie auch ihre Fähigkeiten weiter genutzt haben. Okay. Aber ich weiß nicht, das ist jetzt förmlich so ein Fall, wo ich sagen würde, mein innerer Datensatz ist nicht groß genug, als dass ich mich nicht vom Gegenteil überzeugen lassen würde.
Alles gut. Die eigentliche Frage, die ich dir stellen wollte, warum hast du so gezögert und dann gesagt, okay, ich bringe es trotzdem rein, als es darum ging, dass ihr in der Ausbildung nicht nur den rein positiven Weg zeigt?
Nee, es ging nicht darum, darum ging es nicht, sondern es ging darum, dass natürlich zu fast jeder Zeit, fast jeden Jahres, das Reden über alle vier Lernquadranten. Und um das ganz klar zu machen, also es geht sozusagen um den Bereich, wo man eben nicht nur mit Belohnung arbeitet, sondern auch mit Bestrafung arbeitet. Ich stock schon wieder, weil ich muss in dem Moment, wo ich das Wort Bestrafung sage, muss ich förmlich direkt auch sagen, im lerntheoretischen Sinne, und das bedeutet, man merkt das, das ist reflexhaft in diesem Bereich, zu sagen, Bestrafung ist ein wissenschaftlicher Begriff, der von Verhaltensbiologen entwickelt wurde, um zu beschreiben, dass aufgrund eines Verhaltens ein Organismus etwas Unangenehmes erfährt und das Verhalten daraufhin weniger häufig gezeigt wird. Das ist hochtechnisiert, ne? So, das ist das, was aber das Punishment, den ursprünglichen Begriff eben ausmacht. Was aber, und also wer immer das erfunden hat, ich hoffe, er rotiert im Grab, weil er sich sagt, Gott verdammt, ich hätte einen anderen Begriff wählen sollen. Und wenn es Schokopudding gewesen wäre, aber so, weil das, was natürlich passiert im englischsprachigen Raum, wie wahrscheinlich in jeder Sprache, ist, dass Strafe in unseren Köpfen, in dem, was wir aus Begriffen wie Bestrafung und Strafe machen, ganz andere Bilder entstehen, die immer in einen Bereich gehen, der, und ich glaube auch, dass das heute noch mal wirklich noch mehr so ist, weil die Erziehung auch von Kindern heute so sich so weit aufgefächert hat und unterschiedliche Lösungssätze nutzt. Und letztendlich sind wir da auch in einem Bereich, wo auch immer wieder neue Sachen ausprobiert werden und wo die gleichen Grabenkämpfe geführt werden. Aber im Grunde genommen ist das und das, was wir versuchen zu tun, ist zu sagen, Bestrafung an sich ist eben nichts anderes als dieser lerntheoretische Fachterminus, der ist unbedingt unabhängig zu betrachten von gewaltvollem Verhalten einem anderen Lebewesen gegenüber, weil es nur um die Beschreibung geht, dass aufgrund einer Erfahrung ein Verhalten weniger wird. So, und wenn man es so sagt, dann und dieser Begriff nicht mehr drin auftaucht, dann wird es auch ein bisschen leichter zu sagen, wir sind der festen Überzeugung, dass wenn man Hundetraining anbietet, man alle Formen des Lernens, die üblicherweise in der Szene verwendet werden, aber die de facto auch im Zusammenleben zwischen zwei Lebewesen, in dem Fall einem Menschen und einem Hund, eine Rolle spielen. Sie müssen sie kennen, weil nur wenn sie verstehen, was da passiert, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, was wie umgesetzt werden kann oder sollte oder nicht, nur dann können sie vernünftig damit arbeiten. Nur dann können sie gute Arbeit leisten. Nur wenn man das weiß. Und dann kann man sich bewusst dafür entscheiden zu sagen, ich möchte nicht mit Bestrafung arbeiten, ich möchte nicht Verhalten weniger werden lassen durch eine Aktion, sondern maximal möchte ich durch Verhinderung oder Vermeiden des unerwünschten Verhaltens, das man abbauen möchte, dass es verschwindet. Also das ist Extinktion, nennt sich das dann, dass es praktisch ausstirbt. indem ich nur noch Dinge verstärke, die ich möchte, weil ich dann im belohnenden Bereich arbeiten kann. Und das ist okay. Das ist ein vollkommen legitimer Ansatz, aber für den muss man trotzdem wissen, was Leute zu Hause machen. Und man muss wissen, was sie vielleicht von den Nachbarn beigebracht bekommen haben. Man muss wissen, was vielleicht ein anderer Hundetrainer gesagt hat. Man muss wissen, was sie tun, wenn sie die Haustür schließen. Und es vielleicht auch niemand sieht. Und es ist so unglaublich wichtig, dass sie es einordnen können, ohne zu verurteilen, weil das wird nie zu einem konstruktiven Training und einer konstruktiven Beratung führen, wenn sie sagen, du hast deinen Hund getreten, also dann machen wir hier ganz sicher nichts, das ist Gewalt. Ja, natürlich ist es Gewalt, aber so komme ich nicht weiter, sondern ich muss als Hundetrainer und Hundetrainerin in der Lage sein zu sagen, pass auf, Folgendes hast du gemacht, ich kann es nachvollziehen, ich verstehe, aus welchem Impuls heraus du das getan hast. Ich würde gerne mit dir auf andere Herangehensweisen schauen, die ich für den Hund für einfacher verständlich halte, die ich für sinnvoller halte, für effektiver und die in einem Rahmen bleiben, der fair ist und für den Hund klarer.
Findest du es gut, dass wir genau bei dieser Diskussion so exakt auf unsere Worte achten müssen, weil es zeigt, dass wir eine wirklich gut fachliche Diskussion führen, weil es so präzise beschrieben werden muss, damit man versteht, was gemeint ist? Oder würdest du eher sagen, ey Freunde, und ich formuliere es mit Absicht ein bisschen flapsig, wir müssen alle mal die Kirche im Dorf lassen, wenn der Jan sagt Strafe, dann müssen wir erstmal im Kollegenkreis, Kolleginnenkreis davon ausgehen, dass er genau diesen wissenschaftlichen Ansatz in diesem Wort daraus zieht und nicht meint, dass er irgendeinem Hund ins Gesicht tritt.
Ich bin voll klug. Ich habe das Mikro ausgemacht, als ich gehustet habe.
Sehr gut.
Ich hab die Frage gehört. Das ist nicht eine Frage dessen, ob ich es gut finde, sondern es gibt eine Notwendigkeit, darüber zu reden. Und es gibt eine Notwendigkeit, in diesem Bereich unglaublich vorsichtig vorzugehen, weil die Grabenkämpfe existieren und die existieren aus Gründen. Na, es geht immer noch ums Tierwohl. Es passiert Gewalt, ob es einem gefällt oder nicht. Und es ist sinnvoll und wichtig, darauf hinzuweisen. Und ich nehme dich jetzt als Beispiel, weil du es getan hast. Ne?
Ja,
aber nur weil der Jan gesagt hat, Strafe, kann ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass er wirklich weiß, wovon er redet, weil ich nicht weiß, wie der Jan tatsächlich arbeitet, diese Begriffe sich anzuschaffen und damit um sich zu werfen und groß die Lernquadranten runterzurattern. Ich will nicht sagen, ich hoffe nicht, dass jeder irgendwie sich mit diesem Thema hier befassen muss, aber prinzipiell, das macht's nicht aus. Sondern was es ausmacht, ist das tatsächliche Verstehen dessen, was man da eigentlich bearbeitet und das Reflektieren dessen, was man tut. Was wir tun, ist, und das tun wir tatsächlich im Team mal kynologisch, ne? Wir reden mehrfach im Jahr darüber, wo stehen wir gerade? Haben wir etwas an unserer Einstellung dazu, was unsere Lehrinhalte sind, verändert? Müssen wir, und wir haben ja Protokolle von dem, was auf den Seminaren passiert, wir haben Feedback von dem, was auf den Seminaren passiert, wir sehen unsere Kilos am Ende in den Prüfungen. Müssen wir etwas verändern an den Lehrinhalten aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse? Müssen wir etwas aufgreifen? Was haben wir? Wir verändern uns auch. Uns gibt's jetzt seit einer Dekade, auch wir als Menschen haben mehr Erfahrung mit unterschiedlichen Hunden, haben mehr gesehen, haben mehr gehört, haben mehr beobachtet. Das fließt alles mit ein. Aber das ist unglaublich anstrengend. Und trotzdem ist es so wichtig, weil die sind wir doch mal ehrlich, das, wie wir als Menschheit Tiere und Lebewesen per se schon immer behandelt haben, bevor wir in den Bereich gekommen sind, dass Forschung sich befasst hat mit Bewusstsein bei Tieren, mit kognitiven Fähigkeiten bei Tieren. Das ist nicht alles seit Tausenden von Jahren bekannt. Das sind krass neue Erkenntnisse. Das ist nicht so. Das heißt, wir entwickeln uns und es wäre einfach falsch zu sagen, das weiß man doch. Nein, das ist das, was auch die Trägheit der Gesellschaft mit sich bringt. Wir haben einfach noch Generationen vor uns, die dem Hund, die eben zusammengerollte Zeitungen über den Kopf ziehen, ohne dass der Hund weiß, worum es geht. Und natürlich wird solche Erfahrungswerte und solches Wissen wird auch weitergegeben, einfach auf anderen Wegen. Finde ich es gut. Ich finde es wichtig. Also nicht im Sinne, ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, die Debatte zu führen. Ich verstehe beide Fraktionen. Also die Extreme, wenn man so möchte, die es gibt in dieser Debatte, weil die meines Erachtens letztendlich die Mitte dazu anhalten, sich mit dem Thema zu befassen und sich darüber zu bilden, was denn eigentlich Ambach ist. Ja, ich guck mir sozusagen beide Seiten an und sehe auf beide Seiten Argumente, die ich entweder gut finde oder verwerfe, weil ich sie aufgrund meiner eigenen Erfahrung oder meines eigenen Wissens nicht mittragen kann und finde dann einen Weg, der möglichst möglichst wohlwollend mir selbst und dem Hund gegenüber ist. Und natürlich letztendlich als Hundetrainer, Hundetrainerin meiner Kundschaft gegenüber. Aber dadurch, dass die Extreme und die Gräben so tief sind und die Emotionen so hochgefahren sind, weil es geht hier nicht darum, ist das Kleid schwarz oder weiß, sondern es geht hier um Gewalt. Und es geht um Leid und es geht um Schmerzen und es geht um Schäden. Und das nicht nur beim Hund, auch wenn es da primär ist, aber wenn da deren Bezugspersonen mit dranhängen, die mit dieser Erfahrung machen, die also beängstigende, leidvolle Erfahrung machen, die Schuld mit sich nehmen, wenn sie das zulassen, was sie eigentlich nicht möchten, dann entsteht daraus ein Themenkomplex, der mit aller Vorsicht, die man aufbringen kann und aller Energie, die man investieren kann, diskutiert werden muss, damit das Beste für alle Beteiligten rauskommt.
Wo sollten wir diese Debatte am besten führen?
Das ist eine krass gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich hab vor ein paar Jahren habe ich eine Online-Fortbildung mitgemacht. Ich sag nicht wo und ich sag auch nicht, wer es war. Aber ursprünglich ging es eigentlich darum, und deswegen hatte ich diese Fortbildung auch gebucht, es ging um Pädagogik und Tierwohl. Also es ging darum, den Tierschutzgedanken und den Tier, und es war von Tierrechtlern organisiert, es ging darum, eben den Tierschutzgedanken schon an die Kinder zu bringen. Und sozusagen in einem Rahmen in Schulen, aber auch schon in Kindergärten darüber zu sprechen mit Kindern, der Wert eines Lebens, das nicht menschlich ist und so weiter und so fort. Es war eine ganz fürchterliche Erfahrung. Ich glaube, ich bin noch nie in die Lage gekommen, dass ich nach einer Fortbildung mich tatsächlich beschweren wollte. Und zwar wirklich, also auch bei der Universität, wo der Professor, der dort war, angestellt war oder seine Professur hatte. Es war fürchterlich. Aber was sie dort auch vorgestellt haben, war, dass sie den Kindern in den Kindergärten Bilder von Hühnereiern zeigen. Und die Kinder sagen lassen, wie gern sie Hühnereier essen, ihnen dann zeigen, wie aus dem Hühnerei ein Küken schlüpft und ein Huhn wird, um ihnen dann zu sagen, dass das Huhn ihr Freund ist als Lebewesen, um ihnen dann die Schuld zuzusprechen, ihren Freund gegessen zu haben. Und das fanden sie die richtige Taktik, um Kinder dafür zu sensibilisieren, dass man sich vegan ernähren sollte. Und das war noch nicht das Schlimmste, Jan, was da gesagt wurde. Ja. Aber das erzähle ich dir erst später. Das Ding ist ja, und das Wir kommen da hier an ein Problem von interdisziplinärem Agieren. Na, du hast sozusagen pädagogische Elemente, wo es auch letztendlich darum geht, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu berücksichtigen, wer was zu welchem Zeitpunkt in welcher Form aufnehmen sollte und könnte. Und das ist ein komplettes Studium, das ist wirklich, also da kannst du richtig viel Scheiß mitmachen, um wirklich spezialisiert darin arbeiten zu können und eine wirkliche Fachperson zu werden. Auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sich mit Tierwohl befassen, in allen möglichen unterschiedlichen Formen. Beides zusammen tritt relativ selten auf. Aber letztendlich, und du merkst gerade, ich mache einen krass großen Bogen. Ne? Trotzdem ist es so, dass natürlich dieses Wissen darum, was Tiere empfinden, wie sie lernen, wie sie sind, ist etwas, was heute in Schulen nur sehr, sehr begrenzt eine Rolle spielt. Selbst im Biologieunterricht, weil es einfach so viele Felder abzudecken gibt, dass diese Sensibilisierung dafür, was unser Lebensumfeld mit sich bringt, keine wirkliche Rolle spielt. Aber eigentlich wäre es ein gutes Fach. Es wäre ein wichtiges Wissen dieser ökologischen Aspekte. Da gehören die Umweltaspekte mit dazu. Da gehören eben das Erkennen davon, dass Pflanzen genau gleich gute Lebewesen sind wie Tiere. All diese Sachen sind, finde ich, und das ist halt die Problematik daran, finde ich, relevantes Wissen für das, was auch die nächsten Generationen erwartet auf diesem Planeten. Und dazu gehört letztendlich, ne, das ist der Anfang davon, darüber zu reden, wie Lebewesen lernen. Und das ist der Anfang davon, diese Debatte zu führen. Deswegen kann ich deine Frage, also jetzt zu sagen, ja, macht einfach mehr Facebook-Postings zum Thema, schwierig. Es sollte mehr Podcast-Folgen dazu geben zum Thema Gewalt und Strafreiz. Total schwierig, auch weil es so viele Aspekte hat. Eigentlich, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, müsste das alles viel früher anfangen, genauso wie das kritische Hinterfragen von Informationen viel früher gelehrt werden sollte.
Und was machen wir jetzt aber heute mit all diesen Akteuren in dem Feld, die das ja, und dazu zähle ich mich dann auch, in der Schule ja nicht gelernt haben?
Mehr reden. Mehr reden, vergebend sein, mehr erkennen, dass der andere seine Position vertritt, weil er glaubt, was er sagt. Mehr austauschen darüber, was die eigene Basis ist. Trotzdem den anderen auch lassen und anerkennen, dass das, was er empfindet, dass er das tatsächlich empfindet. Wenn jemand mit, gerade wo wir von Gewaltbegriffen umgehen, immer bedenken, dass nicht alle Personen immer komplett darlegen werden, warum sie wie zu Gewalt stehen, alle diese Bereiche mit abzudecken, ne, bedenken, dass zum Beispiel Leute, die in Veterinärbehörden arbeiten, im Tierschutz arbeiten, häufig Dinge gesehen haben, die sich der Normalbürger in der normalen Hunde- oder Tierhaltung sieht, sich nicht vorstellen können, was sozusagen, das geht völlig an der Bevölkerung vorbei. Diese anzuerkennen, dass andere Menschen nicht ohne Grund die Meinung vertreten, die sie vertreten. Und sich anzuhören, was diese Personen sagen, das ist das, was ich immer tue. Und ja, manchmal ist das ist anstrengend. Ne? Und das aber auch zu nutzen, um zu sagen, warum bin ich hier so anderer Meinung, worauf basiert das, was sind meine Argumente? Und damit leben zu können, dass eine andere Person genauso erwachsen und gebildet und seriös sein kann und trotzdem eine komplett andere Meinung vertreten kann. Niemand muss je mit der gleichen Meinung nach Hause gehen. Das ist das, was ich finde es manchmal hart, ne? Aber ich möchte immer in der Lage sein zu sagen, Jan, das siehst du so, ich sehe es anders und wir sind beide cool.
Ja, voll. Und das schreibe ich zu 100%. Und trotzdem müssen wir uns an anderer Stelle wieder treffen können und müssen trotzdem weiterreden können und über andere Themen reden können, ohne dass wir uns immer mit derselben Meinung voneinander verabschieden.
Oder man bereichert sich daran. Man bereichert sich an der Perspektive der anderen Person und bedenkt die bei dem, was man auch selbst an Meinung hat. Es ist gerade in diesem Bereich zu bedenken, zu sagen, Gott, Leute haben da echt Probleme mit und haben diesen Begriff im Kopf von Strafe. Es hat ja einen Grund, warum ich förmlich meinen Satz abbreche und sage, Leute, ich nehme jetzt ein Wort in den Mund, das ist, aber ich definiere das gleich, damit wir weiterreden können. Ich sage ganz häufig am Anfang meiner Webinare, wenn ich zu diesen Themen rede, bedenkt immer, ich zeige euch die Quellen, wo ich es kann, aber es ist meine Meinung, ihr müsst die nicht teilen. Es ist alles cool. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr das komplett anders seht. Nichts daran macht es richtiger oder falscher. So, das ist das. Und das ist ein Mehrwert. Zu wissen, dass andere das andere anders sehen und andere Argumente haben. Manchmal sind da krass gute Argumente bei, die man annehmen muss. Ich weiß, ich habe ganz lange in diesem Bereich, ne, und das war natürlich auch ein bisschen verzerrt dargestellt, aber wenn du deinem Hund Gewalt antust, dann wird er immer stumpfer und dann letztendlich musst du dann immer mehr tun und dann entsteht irgendwie, dann wirst du immer heftiger und es entsteht eine Gewaltspirale. Und ich habe mich völlig dagegen verweigert und habe gesagt, so ein Blödsinn und außerdem ist es gar keine Gewalt. Und das ist eben so das, wo Kommunikation auch so eine große Rolle spielt. Natürlich in dem Moment, wo ich jemand anderem sage, er nutzt Gewalt, dass diese Person dicht macht und sagt gar nicht und nicht mehr zuhört, ja, ist Klassiker. Mhm. Aber de facto ist es so, wenn man Strafreize verwendet und sie nicht richtig verwendet, dann stumpft der Hund ab. Und dann muss ich tatsächlich heftiger werden. Und es ist tatsächlich so, dass das ein hochproblematischer Bereich ist, den ich auch in meinem Berufsalltag immer wieder ganz real sehe. Das heißt, es ist nicht, sich dessen zu verwehren, zu sagen, gar nicht, bringt nichts, sondern das Argument ist gut. Man muss es vielleicht anders formulieren. Man muss es vielleicht sich angucken in seinem Mechanismus. Man muss es vielleicht in seine eigenen Erfahrungswerte unterbringen. Aber das ist wertvoll.
Ja, das ist richtig gut, was du sagst. Das ist richtig gut. Wir sind an einer entscheidenden Stelle. Wir sind nämlich an der Stelle, dass wir entweder ein neues Themengebiet aufmachen oder dass wir an der Stelle sagen, wir sind fertig. Weil ich an mir selber nämlich merke, mit dem, was du gerade gesagt hast, muss ich jetzt erstmal weiterdenken. Und ich lade dazu ein, dass jede, die hier heute zugehört haben, wenn sie auch Bock haben, weiter darüber nachzudenken, das dann halt jetzt einfach machen und wir nicht das nächste Thema oben drauf packen, sondern wir jetzt noch sagen, wo wir viel mehr Sachen über dich finden, die man dann, wenn man fertig ist mit drüber nachdenken, sich angucken und anhören kann. Und dann ist das, glaube ich, der elegantere Weg, als jetzt mit einem komplett neuen Thema da oben drauf zu, also noch eins oben drauf zu packen.
Glaube ich auch. Also es ist auch ein hartes Thema, ich weiß das. Ich weiß es.
Wo finden wir viel mehr Sachen über dich?
Ja, keine Ahnung, hoffentlich nirgendwo. Also wenn ich
ja, hoffentlich schon.
Mein Passwort ordentlich eingestellt habe.
Nein, dann aber wo finden wir Podcast-Folgen von dir? Wo finden wir irgendwie Vorträge? Wo finden wir Bücher? Wo finden wir, jetzt schüttel nicht immer den Kopf, ein Buch liegt hier vor mir.
Ja, okay, also das Ding ist, warum ich das so sage, ist, ich trete gar nicht so wahnsinnig viel in Erscheinung, wenn wir ehrlich sind. Ich bin einfach, weil ich nicht anders kann, darf ich das sagen? Mit unserem Podcast?
Du darfst alles sagen. Ah, okay. Ja, natürlich. Alles. Jetzt kommt der Werbeblock.
Darauf war ich nicht vorbereitet. Also, man hört mich hin und wieder im Kynologisch-Podcast Soziopositiv mit Sonja Dreher, wo ich mich hin und wieder über die unterschiedlichsten Themen irgendwie auslasse und aufrege. Es gibt zwei Bücher aus dem Hundebereich von mir. Das eine ist Aggressionsverhalten beim Hund und das andere ist Problem Hund. Das ist das neu erschienene Buch. Das ist vermutlich der Grund, warum Jan mich gefunden hat. Beide Bücher habe ich zusammengeschrieben mit Ute Heberer. Und ansonsten findet man mich eigentlich nur oder fast ausschließlich bei Kynologisch, wenn ich Webinare gebe. Und das ist meistens ist es die Grundsatzlehre. Also zu verschiedenen Themen. Auch da ist es so, dass ich entweder die biologischen Grundlagen mache oder die streitbaren Themen aufgreife, weil ich niemand anderem diese Verantwortung übertragen will, über Themen zu reden, die irgendwie kritisch sind. Gebe ich noch woanders Webinare, aber meine Zeit ist erstaunlich begrenzt, weil ich manchmal noch andere Dinge tue. Das war's, glaube ich. Ja.
Das reicht ja auch erstmal.
Ich weiß aber nicht, ob ihr das in der Werbung mit reinpacken wollt. Seit ganz neuer Zeit, weil ich auf dem Kriegsfuß mit der Zeitbegrenzung bei Instagram stehe, habe ich meinen Blog wieder eingerichtet. Habe ich Blog geschrieben. Den gibt's nicht mehr, aber es gibt jetzt eine Seite, wo ich das wieder fortführe und auch noch alte Artikel von mir reinpacke. Das habe ich auch noch nicht geschafft. So, das
100% nehmen wir das mit rein, weil du nämlich da einen Blogbeitrag, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, Blogbeitrag? Ich nenne es jetzt einfach so, geschrieben hast zu der Frage, was die Mitte ist. Und der hat mich sehr abgeholt und habe ich dir, glaube ich, auch zugeschrieben, dass ich das sehr, sehr schöne Gedanken finde, die zum Nachdenken anregen. Und auf jeden Fall nehmen wir das mit rein. Klar. Jetzt haben wir noch eine Besonderheit, denn auch du darfst natürlich eine Palette an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Als ganz, ganz kleines Dankeschön für deine Zeit. Und die Besonderheit ist, wir können es das allererste Mal nicht sagen, wo es hingeht. Ja. Warum?
Wir können es das erste Mal nicht sagen, wo es hingeht. Ich würde es gerne. Ne, weil in dem Tierschutzverein, den ich diese Palette spenden möchte, wird krass viel gearbeitet. Die machen, es ist wie überall, die Leute, die in Tierschutzvereinen arbeiten, in Tierheimen arbeiten, die das ja häufig ehrenamtlich oder in irgendeiner Weise immer aus einem persönlichen Engagement raustun, machen das Allerbeste, was sie können. Und in diesem Fall ist es das Tierheim, das vor einigen Wochen einen Teil der Hunde aufgenommen hat aus einem Animal Hoarding Fall, wo aus einem Einfamilienhaus knapp 150 Hunde rausgeholt wurden. Und die jetzt sozusagen diese ganzen, es war ein riesen Heckmeck und es musste auf mehrere, natürlich bei solchen Massen von Hunden, mussten die auf mehrere Tierschutzvereine verteilt werden. Das Problem ist, dass die eigentliche ehemalige Besitzerin dieser Hunde dafür bekannt ist, dass sie die Tiere zurückklaut. Und deswegen können diese Tierschutzvereine gerade nicht selbst um Hilfe rufen, weil sie Unterstützung brauchen, weil sie finanzielle Unterstützung brauchen. Und in dem Fall Futter. Und wir haben das so ein bisschen übernommen bei Kynologisch. Wir haben eine super wilde Spendenaktion gemacht. Es war sehr, sehr, sehr krass und sehr cool. Und dann kam Jan und ich habe gesagt, geil, ich weiß sofort, was wir damit machen. Aber wir können eben diesen Verein gerade nicht nennen. Aus den genannten Gründen. Die haben sich mega gefreut. Ne?
So. Ich glaube, die Gründe sind mehr als nachvollziehbar. An der Stelle auch von meiner Seite aus nochmal der Aufruf, wenn der ein oder andere von euch 50 Cent oder 1 Euro oder irgendwas übrig hat, dann spendet einfach. Und wir halten das mal ganz allgemein so, weil Tierschutzvereine, die coole Arbeit leisten, brauchen immer Kohle. Ja. Und das hilft wirklich einfach jeder Euro, auch wenn man selber immer denkt. Und ich hatte diese Denke auch immer, was soll ich da jetzt 5 Euro hinüberweisen? Das macht den Kohl nicht fett.
Doch, tut es.
Richtig fett.
Ja.
Deswegen wirklich so die nette, höfliche Aufforderung. Wenn irgendeiner von euch gerade sein Handy in der Hand hat, dann sucht euch raus, wo ihr gerne was hinspenden möchtet. Einmal kurz PayPal aufmachen und wenn man 1, 2, 3, 4, 5 Euro übrig hat, dann ist das schon richtig cool. Nora, ich danke dir sehr für heute. Du bist jetzt noch interessanter, als du nach unserer Stunde privat vorher schon warst. Ich könnte noch 50 weitere Themen mit dir anschneiden und mich würde deine Meinung dazu so brennend interessieren. Ich danke dir sehr, gerade weil deine Zeit so unsagbar begrenzt ist, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Und ich danke dir noch viel mehr dafür, dass du ein sehr schwieriges Thema sehr mutig, ehrlich und authentisch angesprochen hast, ohne dass es abgesprochen war, ohne dass du dich vorbereiten konntest, ohne dass wir beide wussten, dass es in diese Richtung geht. Ich hätte es mehr als verstanden, wenn du irgendwo anders abgebogen wärst und dann wäre es auch cool gewesen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich bedanke mich auch. Danke, Jan.
Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Ich sag mal bis zum nächsten Mal, weil das war nicht das letzte Mal. Tschüssi.
Tschüss.